Kennst du schon die Fortbildungsakademie von Klinisch Relevant? Ab sofort kannst du einen neuen Live-Online-Kurs buchen. Basiskurs Echokardiographie. 4 Expertinnen und Experten bringen dir in 5 Sessions à 60 Minuten alles Wichtige zu dieser Untersuchungsmodalität bei. Nähere Infos findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Professor Clemens Becker zum Thema Hitzewelle 2026. Ein Rückblick. Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Leute, ich sage herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast und ich begrüße erneut Professor Clemens Becker aus Heidelberg. Sie waren schon mal zu Gast bei uns zum Thema Hitze und Gesundheitssystem. Das war vor 2 Jahren, als wir da haben miteinander gesprochen. Es war eine ähnliche Situation wie im Moment. Es war ein sehr warmer Sommer, es lief ein großes Fußballturnier und wir haben uns gefragt, ist das deutsche Gesundheitssystem eigentlich auf Hitzewellen vorbereitet? Und jetzt ist 2 Jahre später, wir sind im Juli 2026 und es gab Ende Juni einige sehr, sehr heiße Tage in Deutschland mit Rekordtemperaturen. Und die erste Frage erschließt sich fast zwanglos. War das deutsche Gesundheitssystem auf diese Hitzewelle vorbereitet, Herr Becker?
Also vorbereitet war es nicht an vielen Orten und Stellen, aber es ist zum Glück so gewesen, dass wir großes Glück gehabt haben, dass das jetzt noch vor der Ferienzeit stattgefunden hat. Also insofern die Informationen, die wir jetzt zum Beispiel aus der Kölner Bucht, aus Frankfurt, aus dem Rheintal haben, ist, dass in den meisten Städten keine Katastrophe eingetreten ist. Aber es war in der Tat zum ersten Mal, dass eine sogenannte außergewöhnliche Gefahrenlage ausgerufen wurde. Und wir haben sicherlich Zeit im Gespräch. Es sind eine ganze Reihe von Dingen passiert, die so nicht erwartet wurden und die jetzt dringend nachbearbeitet werden müssen. Aber es war leider so, dass an vielen Stellen quasi die Vorkehr oder die Erwartung, dass sowas wie ein neuer Hitzedom jetzt relativ kurz hintereinander nach der Maiwelle jetzt noch eine stärkere Welle eben im Juni, da waren viele noch nicht darauf vorbereitet.
Gibt es schon offizielle Zahlen, wie viele Menschen als Folge dieser Hitze verstorben sind?
Ja, es ist so, dass in Deutschland ist ja die Berichtspflicht beim Robert-Koch-Institut und dafür gibt es bestimmte Modelle, die auch international angewandt sind. Und derzeit sind so die offiziellen Zahlen, dass im Juni 5.000 zusätzliche Menschen verstorben sind.
Und Sie hatten auch schon das Wort außergewöhnliche Gefahrenlage verwendet. Das entspricht aber nicht einem Katastrophenfall. Oder wie muss man das einordnen?
Ja, die Mechanismen sind etwas unterschiedlich. Die außergewöhnliche Gefahrenlage kann von jeder Stadt oder von jedem Landrat erklärt werden. Allerdings gibt es da in den Bundesländern ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Also zum Beispiel in Bayern ist es so, dass dann das Land für die Kosten aufkommt. In Baden-Württemberg zum Beispiel ist es so, dass dann die jeweilige Gemeinde dafür aufkommen muss. Und oh Wunder, werden diese außergewöhnlichen Gefahrenlagen dann in Bayern deutlich häufiger erklärt, zum Beispiel als in Baden-Württemberg. Die Krisen- und Katastrophenszenarien, die müssten dann auf Landes- oder Bundesebene erklärt werden. Und da ist es so, dass die Bundesregierung, wenn man so will, eben in der Verkennung der Realität bisher sich weigert, dass Extremhitze bei Temperaturen von weit über 40 Grad eben als Krisen- oder Katastrophenszenario betrachtet wird. Und das hat erhebliche Konsequenzen, weil es ist die Voraussetzung, dass bestimmte Schutzmaßnahmen eben für die Bevölkerung auch ergriffen werden können. Und da haben wir ein eindeutiges politisches Handlungsdefizit, dass das bisher nicht geklärt ist.
Und setzt diese außergewöhnliche Gefahrenlage denn auch bestimmte Mechanismen in Gang oder ist das einfach, wie heißt das, ein rein beschreibender Terminus?
Nein, auf jeden Fall. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die darüber getriggert werden können. Also zum Beispiel, wir haben ja sehr viele ehrenamtliche Menschen, die dann aktiviert werden können. Die sind dann versichert. Und zum Beispiel, wenn man eben für die häusliche Unterstützung von Menschen in prekären Wohnlagen solche Menschen braucht, dann muss eben eine außergewöhnliche Gefahrenlage vorliegen, weil sonst die Leute da überhaupt nicht hinkönnen oder dürfen. Das ist ein Beispiel. Der Punkt jetzt bei diesen Krisen- und Katastrophenszenarien ist aber zum Beispiel, ob man dann eben bestimmte Berufsverbote ausspricht, also solche Dinge, dass man dann eben sagt, dass Leute auf dem Bau zum Beispiel nach 10 Uhr nicht mehr arbeiten dürfen. Wir haben immer wieder, ja, kommen wir nachher sicherlich darauf zu sprechen, ja auch Menschen, die im Außenbereich einen Hitzschlag erleiden, Menschen, die in der Müllabfuhr verstorben sind, Menschen, die als Dachdecker verstorben sind, Menschen, die als Erntehelfer verstorben sind. Dann haben wir natürlich diese katastrophale Situation mit den Kleinkindern, die quasi im Hitzeschlag im Auto quasi halt dann zurückgelassen verstorben sind. Da gab es ja auch einige Fälle jetzt in den letzten Wochen. Und um da eben entsprechend einschreiten zu können, braucht man eben die Erklärung eines Krisen- oder Katastrophenszenarios, weil man sonst solche Mechanismen überhaupt nicht in Gang setzen kann.
Sie hatten gerade angesprochen, dass diese außergewöhnliche Gefahrenlage jetzt erstmalig in Deutschland wegen dieser Hitzewelle umgesetzt wurde oder ausgerufen wurde. Der Deutsche Wetterdienst hat unabhängig davon ja noch eigene Warnstufen. Wie gliedern sich die? In welche Phasen oder welche Stufen?
Es gibt bisher zwei Warnstufen des Deutschen Wetterdienstes, wo die subjektiv empfundene Temperatur und die objektive Temperatur eingehen. Und die Warnstufe 1 ist, wenn man so will, so eine Art Vorwarnstufe, die dann eben bei Temperaturen zum Beispiel um 32 Grad eben dann erklärt werden. Und das heißt dann, dass man eben diese allgemeingültigen Dinge, mehr trinken, Verschattung und so weiter, solche Dinge eben beachten sollte. Und dann gibt es die zweite Warnstufe, die eben bei Temperaturen von plus minus 36 Grad eben dann erklärt werden. Und der Deutsche Wetterdienst hat in Vorbereitung eine Warnstufe für extreme Hitze, also die zum Beispiel bei 40 Grad und mehr dann liegen soll, die gibt es aber noch nicht. Das ist der Unterschied zu Frankreich, wo es sowas gibt, weil das dann eine ganze Kaskade eben an anderen Dingen, also zum Beispiel ob Sportveranstaltungen abgesagt werden, viele andere Dinge, würden dann eben entsprechend umgesetzt werden. Und das ist in Vorbereitung. Wir gehen alle davon aus, dass 2027 kommt. Aber das ist eine der Dinge, Sie haben ja vorhin das Thema Vorbereitung angesprochen, die noch nicht umgesetzt wurden.
Und Ihren Ausführungen nachfolgend hätten wir uns jetzt fast über mehrere Tage in Warnstufe 2 befunden mit Temperaturen über 36 Grad.
Das ist der Stand der Dinge halt, aber de facto ist es so, wir beide sind ja Mediziner, dass wir wissen eben, dass in einem bestimmten Temperaturbereich in der innerhäuslichen oder außerhäuslichen Situation eben dann tatsächlich extreme Belastungen vom Herz-Kreislauf-System und so weiter eben dann auftreten, die die Menschen dann wirklich akut in Gefahr bringen. Ja.
Sie hatten auch schon angerissen und wir haben es auch im letzten Podcast schon einmal thematisiert. Es geht einerseits um Patientinnen und Patienten, aber es geht auch um Mitarbeiten im Gesundheitssystem oder die arbeitende Bevölkerung allgemein, gerade wenn man im Außenbereich tätig ist. Wurden da jetzt, oder haben Sie mitbekommen, dass irgendwelche speziellen Maßnahmen ergriffen worden sind bei speziellen Berufsgruppen? Ich weiß, dass wir das letzte Mal eben über Bauarbeiter gesprochen haben, über Erntehelfer, wo es auch schon in dem Gespräch vor 2 Jahren hatten Sie von Todesfällen berichtet. Hat sich im Arbeitsschutz in den letzten Jahren irgendwas geändert, verbessert?
Also in kleinen Schritten ja. Also es gibt es zum Beispiel so halt, dass die Berufsgenossenschaften, die für den Gesundheitsbereich zuständig sind, solche Kühlwestensysteme, insgesamt 8 Westen, getestet haben. Und da kann man sich informieren, halt, welche dieser Westen für die jeweilige Arbeitssituation besser oder schlechter geeignet sind. Also das wäre ein positives Beispiel. Und dann muss man natürlich unterscheiden zwischen Berufsgruppen, die in der Hitze arbeiten müssen, also zum Beispiel Müllabfuhr wäre so ein Bereich. Und da gibt es tatsächlich Verbesserungen, also dass zum Beispiel die Müllabfuhr entweder in der Nacht oder sehr früh am Morgen angefangen hat zu arbeiten, um die extreme Exposition eben in der Mittags- und Nachmittagszeit zu vermeiden. Also das wäre ein positives Beispiel. Im Bereich der Erntehelfer gibt es zwar Projekte, aber das ist in der Umsetzung wirklich sehr, sehr schwierig. Das sind ja in vielen Fällen quasi Saisonarbeiter, die eben in den meisten Fällen aus Osteuropa dann herkommen. Und dann gibt es zwar solche Empfehlungen, aber die Empfehlung oder die Umsetzung als solche wird nicht kontrolliert. Und ein Teil dieser Menschen, das kann ja auch jeder mit eigenen Augen sehen, werden dann trotzdem eben extrem exponiert halt. Ja. Also das in der Form ist das bisher leider nicht gelungen. Im Baubereich ist es so, dass die Berufsgenossenschaften so langsam dieses Thema auf dem Schirm haben. Aber das ist weit davon entfernt. Und dann gibt es andere Bereiche, das ist den meisten Leuten nicht bekannt. Also in den Gesprächen mit der Berufsfeuerwehr ist das so halt, dass wenn die in diesen Anzügen, zum Beispiel bei einem Waldbrand oder in solchen Situationen eingesetzt werden, haben die Temperaturen von über 60 Grad in ihren Schutzanzügen. Ja, das muss man sich einfach mal vorüberlegen. Das heißt, das ist wie ein Saunagang. Und diese Leute können dann vielleicht 10 Minuten, eine Viertelstunde in so einem Einsatz in diesen Anzügen drin arbeiten. Aber zum Beispiel gibt es dann keine Kühlfahrzeuge, wo die sich anschließend dann eben, wenn sie rauskommen und ihre Kollegen dann rein müssen, dann eben entsprechend kühlen können. Und da gibt es zum Beispiel von der NASA extrem gute Systeme, wie man solche Menschen dann kurzfristig eben auch runterkühlen kann. Das sind keine Westen, sondern das sind anders entsprechend entwickelte Systeme, die auch zum Beispiel im Hochleistungssport American Football eingesetzt werden. Und da gibt es technisch sehr, sehr gute Lösungen, aber da sind wir weit davon entfernt, dass die konsequent umgesetzt werden.
Ich glaube, man muss gar kein Feuerwehrmann sein. Also ich selber kann mich erinnern, dass ich in den heißen Tagen mehrmals in so ein ISO-Zimmer musste, also Isolationszimmer, isolierter Patient, wenn man dann noch mit so einem Vollkittel und Mundschutz und Haube rein muss und noch zwei Paar Handschuhe anhat, das reicht schon, um dann nach 10 Minuten vollkommen durchgeschwitzt wieder rauszukommen. Ne?
Also was anders geworden ist, dass wir in den Nachbesprechungen, also ich bin hier in der Landeshauptstadt sozusagen in so einem Team, wo wir seit einem Jahr jetzt diese Dinge vorbereiten, also dass das Thema Mitarbeiterschutz viel wichtiger geworden ist. Also das ist von allen Leuten auch aktiv angesprochen worden. Das ist jetzt zum ersten Mal, dass da wirklich auch eine Sensibilität dafür entstanden ist. Und de facto war es so, also Stuttgart hat ja zum Beispiel, wo ich jetzt bin, auch so eine Kessellage, wo wir wohnen, also dass in den Krankenzimmern, aber auch in den Zimmern der Pflegeeinrichtungen zum Teil 35 Grad an diesem Juni-Wochenende war, und das war für die Patienten, die in vielen Fällen multimorbide sind, war das katastrophal, aber es war auch für die Mitarbeiter katastrophal, also weil die ja praktisch ständig eben mit einer viel höheren Intensität dann eben in der Versorgung tätig werden müssen. Und wir brauchen beides. Also wir brauchen Mitarbeiterschutz, aber wir brauchen auch natürlich den Schutz eben der betreffenden Person.
Genau, es war auch mein Eindruck jetzt aus Nordrhein-Westfalen, dass mehrere Pflegeeinrichtungen tatsächlich auch evakuiert werden mussten oder teilevakuiert, weil eben keine entsprechende Klimatisierung vorgehalten wurde. Aber ist das denn die Lösung, dass man jetzt alle institutionalisierten Pflegeeinrichtungen mit Klimaanlagen zupflastert, um dem Problem so Herr zu werden? Ist das ein Tropfen auf den in dem Fall sprichwörtlich heißen Stein, oder wie stehen Sie dazu? Ist ja sehr, wird ja sehr propagiert im Moment.
Naja, wir müssen ja mal gucken, ob das, wie soll ich sagen, solche Scheinlösungen sind oder Teillösungen. Also derzeitiger Stand ist, dass ungefähr 10% der Krankenhäuser, Pflegeheime und Rehabilitationseinrichtungen in Deutschland klimatisiert sind. In den meisten Krankenhäusern ist es so, dass die Intensivstation und der OP-Bereich, manchmal auch die Notaufnahme, klimatisiert sind, aber die meisten Stationen sind es nicht. Und es gibt gute kanadische Studien, eine ist jetzt zum Beispiel dieses Jahr veröffentlicht worden, wo man schon sehen kann, dass zum Beispiel, wenn ich auf der Südseite an der Pflegeeinrichtung, wenn da große Fensterflächen sind, ist der Wärmeeintrag so hoch. Also da wird man nicht anders können, als solche Lösungen dann eben entsprechend auch zu installieren. Aber wir müssen uns klar darüber sein, das wird nicht innerhalb von 12 Monaten passieren können. Ja, also wir reden hier über zweistellige Milliardenbeträge, die da investiert werden. Insofern, wenn alles gut ginge, können wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren solche Kühlkonzepte eben für die Einrichtungen entwickeln. Aber das wird auf keinen Fall im nächsten Jahr überall fertig sein. No way. Und was wir halt brauchen, ist, dass wir brauchen eine Kombination von verschiedenen Dingen. Also wir brauchen Verschattungskonzepte. Ein anderes großes Thema ist, überall da, wo eine Fußbodenheizung verlegt wird, kann man über Wärmepumpen die Räume bewärmen, aber auch kühlen. Das heißt, wir brauchen auch differenzierte Lösungen. Es kann ja nicht darum gehen, dass jetzt überall quasi provisorisch solche Anlagen eingebaut werden. Also wir brauchen eine Reihenfolge. Aber man muss sagen, halt, also welche Pflegeeinrichtungen sind als erste drin, welche Krankenhäuser müssen als erste da quasi eben entsprechend berücksichtigt werden. Wir brauchen Photovoltaik auf den Anlagen, um dann gegebenenfalls diese Wärmepumpen eben dann auch zu betreiben. Das ist ein großer Aufwand, aber da muss man schon sagen, halt, da ist zu lange gezögert worden. Wir wissen das seit 2003 und wir müssen jetzt in der Renovierung, im Neubaubereich oder eben, wenn bestimmte Einrichtungen in so prekären Lagen sind, dann müssen wir tätig werden. Aber nochmal zur Erinnerung, 20% der Pflegebedürftigen leben in Pflegeeinrichtungen und 80% der Leute leben zu Hause. Und wir haben Daten publiziert, die eindeutig zeigen, dass die Sterblichkeit von Pflegebedürftigen in der ambulanten Pflege deutlich höher ist als in den stationären Pflegeeinrichtungen. Also wer jetzt sagt, wir bauen überall in jedes Pflegeheim die Dinger ein, der versteht das Problem überhaupt nicht. Halt, ja.
Ja, Aber es muss was passieren, so habe ich Sie verstanden. Ja. Es muss auf vielen Ebenen was passieren. Es geht um intelligente Lösungen und man kann das nicht an dem plakativen Beispiel einer Klimaanlage aufhängen.
Na, das ist Populismus halt. Ja. Das ist auch Sandmännchenstrategie zu sagen, wir bauen überall so eine Klimaanlage und dann ist alles gut. Das ist kompletter Schwachsinn halt. Ja.
Aber lassen Sie uns gerne mal so ein bisschen auf dieser organisatorisch-infrastrukturellen Ebene verbleiben. Sie sagten auch, wie gesagt, viele Pflegeabhängige leben zu Hause in eigenen vier Wänden. Und ich habe mich daran erinnert, Sie hatten auch schon 2024 im ersten Podcast gesagt, es wäre ideal, so eine Art Notfallregister zu schaffen, wo man einfach eine in dem Fall vulnerable Patienten- oder Menschengruppe erfasst. Gibt es da Lösungen? Hat sich was weiterentwickelt? Gibt es vielleicht Pilotprojekte in einzelnen Städten?
Also die Antwort ist zweigeteilt. Meine Hoffnung ursprünglich war, dass wir zum Beispiel über einen Datenabgleich der Pflegeversicherung und der Krankenversicherung ein Stück weit ungefähr 6 Millionen Leute als gefährdete Personen relativ leicht identifizieren können. Zum Beispiel im Ahrtal, also wir haben ja jetzt quasi heute den 5-Jahrestag dieser Flutkatastrophe, wären die Hälfte der Menschen noch am Leben, wenn die Rettungsdienste gewusst hätten, wo diese Leute leben. Da sind allein in einem Haus 12 Rollstuhlfahrer ertrunken, weil kein Mensch dieser Rettungsdienste wusste quasi, dass diese Menschen in dem Haus leben. Das ist im Prinzip ein Skandal, um es mal so zu sagen. Mhm. Und Ihre Frage war ja, wenn wir das also über den Datenabgleich nicht schaffen, was also im Moment ist es so, dass der Datenschutz sagt, der Datenschutz ist wichtiger, als Menschenleben zu retten. Also an dieser Stelle, deswegen gibt es auf absehbare Zeit keinen Datenabgleich der Pflegeversicherungsdaten und der Krankenversicherungsdaten. Das ist also zumindest mal, denke ich, die nächsten 6 bis 12 Monate wird es nicht passieren. Gibt es inzwischen ein EU-datenschutzkonformes Notfallregister, das heißt notfallregister.eu. Da kann sich auf freiwilliger Basis jeder Mensch oder jede Einrichtung registrieren lassen und diese Daten werden dann quasi halt der Rettungsleitstelle, den Hilfsdiensten und so weiter eben in solchen Situationen, also einer außergewöhnlichen Gefahrenlage, dann zur Verfügung gestellt. Und dafür kann ich absolut werben, dass man es unbedingt sollte, also auch in der eigenen Familie, in der Nachbarschaft, dass die Leute sich in diesem Kontext registrieren. Es kann ja sein, dass der Hausarzt in Urlaub ist im Sommer. Also dass dann tatsächlich die Rettungsdienste sehr schnell wissen, an welcher Stelle hat jemand, ist vielleicht heimbeatmet oder an welcher Stelle braucht jemand unbedingt Hilfe und Unterstützung und hat keine familiäre oder nachbarschaftliche Hilfe. Also unbedingt, das ist eine der zentralen Botschaften, die eben über den Katastrophenschutz entsprechend die regionalen, aber auch die lokalen Behörden weitergegeben werden sollte.
Wie schätzen Sie sonst so die Kommunikationsstrategie im Vorfeld der Hitzewelle ein? Also wurde entsprechend ausreichend gewarnt oder hätte man mehr machen können? Hätte man Social Media oder sonstige Online-Tools besser einbinden können?
Ich denke, im Großen und Ganzen hat das schon ganz gut geklappt, jetzt was die Massenmedien, Social Media und so weiter anbelangt. Aber was bisher noch nicht gut klappt, ist also zum Beispiel, wenn so eine Hitzewelle für 10, 14 Tage andauert, sollte man auf kommunaler Ebene unbedingt eine Morgenbesprechung machen. Also 10 Minuten, um dann zum Beispiel zu gucken, halt, was ist in den anderen Notaufnahmen los? Ist eine Notaufnahme möglicherweise kurz vorm Kollaps halt, also dass dieser Datenabgleich da entsprechend stattfindet? Oder gibt es Pflegeeinrichtungen, die notleidend sind? Also zum Beispiel hatten wir verschiedene Situationen, wo die Angehörigen Ventilatoren in ältere Pflegeheime mitgebracht haben. Das darf man nicht, aber natürlich wird es dann auch von den Mitarbeitern toleriert und dann ist das Stromnetz einschließlich der Hauptsicherung komplett ausgefallen und diese Pflegeeinrichtungen waren über mehrere Stunden dann komplett ohne Strom. Ja, also das ist so ein Beispiel und da braucht man eben in der außergewöhnlichen Einsatzlage, eben Gefahrenlage, braucht man eben entsprechend diese schnell koordinierte Hilfe untereinander. Ein anderes Beispiel war in Mannheim. In einem größeren Krankenhaus sind sämtliche Klimaanlagen der Intensivstationen ausgefallen, weil sie überlastet waren. Das hat dazu geführt, dass das gesamte Krankenhaus da in diesem Kontext dann evakuiert werden musste. Und dafür brauchen sie eben, wenn man so will, eine militärische Vorplanung. Und diese Krisen- und Katastrophenteams, da braucht man 6 bis 12 Monate, um das entsprechend vorzubereiten, wie dann in solchen Situationen, wenn sie mit der Verlegung von möglicherweise mehr als 100 Personen, wenn sie eine Pflegeeinrichtung evakuieren müssen, was Sie vorhin angesprochen hatten, sowas muss man vorplanen. Und dann brauchen Sie eben auch ein Backup. dass sie potenziell eben aus der Bereitschaft eben 50 zusätzliche Rettungsfahrzeuge mobilisieren. Das ist unmöglich, sowas in 1 bis 2 Tagen zu organisieren, sondern das muss man mit in der Regel der Berufsfeuerwehr, mit der Rettungsleitstelle und mit diesen Leuten vorplanen und dann kann man eben entsprechend das auch aktivieren.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass jetzt aus städtebaulicher Sicht vielleicht erstmal prekäre Wohnlagen identifiziert werden müssen. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einer weiß, in dieser Ecke der Stadt könnte es besonders heiß werden, weil die Bebauung so und so ist oder ist Deutschland da gut aufgestellt?
Doch, das ist so. Also wir haben über die EU-Copernicus-Datenbank sind diese Daten im Prinzip vorhanden mit einem sogenannten sehr, sehr genauen Messgrid. Also das können Sie identifizieren. Sie wissen dann, wo diese Hitzeinseln sind. Das können Sie machen. Das ist möglich. Und daraus dann eben entsprechend solche Situationen ableiten. Also was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, das hatten wir vorbereitet, aber mussten es jetzt noch nicht aktivieren, ist, dass sie eben zum Beispiel in den Sportstadien gibt es in der Regel die VIP-Bereiche, die vollklimatisiert sind und wo sie ohne Probleme tagsüber 200 bis 300 Personen bewirten und unterbringen können. Das sind Lösungen. Oder Sie können in der Kommune zum Beispiel sagen, dass Sie mit 10 Hotels einen Vertrag abschließen, also klimatisierten Hotels, dass Sie potenziell eben Menschen evakuieren können. Also Sie brauchen eben in dieser Krisen- und Katastrophenplanung brauchen Sie eine Infrastruktur im Hintergrund. Das muss ja im Detail die Bevölkerung auch gar nicht wissen. Also dass Sie eben in bestimmten Schritten eben potenziell eben auch eskalieren können. Die frühere Bürgermeisterin in Paris hat so ein Paris 50-Grad-Plan entwickelt und dann wird eben vorbereitet, was passiert eben, wenn, was weiß ich, die Straßenbahnen nicht mehr fahren können, weil eben der Teer da entsprechend geschmolzen ist oder was passiert, wenn die Straßen teilweise unbefahrbar sind. Also solche Sachen muss man eben von oben nach unten durchplanen, aber wir brauchen natürlich auch sehr viel bürgerschaftliches Engagement, dass die Leute wissen, wo sie sich hinwenden können. Aber die Kommunikation ist besser geworden, aber die Maßnahmen, die ich jetzt so angesprochen habe, die sind noch nicht in allen Städten vorhanden. Halt.
Ja, ich meine, der Hitze sind jetzt Ländergrenzen herzlich egal und die Hitze hat jetzt ja ganz Mitteleuropa betroffen. Haben Sie dann einen Überblick, wie das jetzt im europäischen Ausland, also in Nachbarländern, eben auch Frankreich war?
Also von dem, was wir wissen, also in Frankreich war es so, dass nach 2003 sehr, sehr viele gute Dinge eben angestoßen wurden. Und ich habe dann 2015 ungefähr mal mit den Leuten in Paris mich unterhalten und dann war es eben leider so, dass viele dieser guten Maßnahmen oder Ideen ein Stück weit auch wieder im Dornröschenschlaf dann eben vergessen wurden halt, ja. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass in Frankreich jetzt teilweise wieder katastrophale Zustände auch waren. Die waren von den Temperaturen noch stärker betroffen als wir. Also man kann nicht sagen, dass da in Frankreich sozusagen alles in Butter in Anführungsstrichen war und bei uns alles falsch gelaufen ist. Mhm. Also das war so, dass Spanien, Frankreich auf jeden Fall sehr stark davon betroffen sind. Auch die Toten, die man jetzt beklagen muss, sind in Frankreich deutlich höher als bei uns eben auch gewesen. Aber trotzdem gibt es immer Dinge, die man von den Nachbarn eben auch lernen kann. Also wir machen das Menschen zum Beispiel in Australien, also im Bereich der First Nation. Wie kann das sein, dass Menschen bei über 50 Grad 2 oder 3 Wochen quasi in der Wüste leben? Von den Menschen kann man viel lernen halt, ja. Oder was sind die Lektionen, die man 2021 aus Vancouver gezogen hat, wo 2 Wochen lang 48 Grad waren? Also da muss man wirklich den Blick über den Tellerrand dann eben auch ausweiten und sich mit den Leuten treffen, mit Menschen aus Israel oder aus anderen Ländern, wie die das machen. Also da können wir sehr viel noch lernen halt, ja.
Aber findet dieser Austausch, es ist ja letztlich ein globales Problem, findet dieser Austausch auf so einer professionalisierten medizinischen Ebene statt oder lebt das tatsächlich von persönlichen Kontakten und Engagement?
Also auf der wissenschaftlichen Ebene findet das statt. Also da gibt es zum Beispiel die Lancet Climate Commission, also die sozusagen regelmäßige Updates gibt. Auf der politisch-planerischen Ebene gibt es da sehr viel Scheuklappen. Also da muss dringend eben sozusagen die Kommunikation und der Austausch verbessert werden.
Zum Ende hin geht es dann doch nochmal ins Medizinische rein. Das hatten wir beim letzten Podcast ja auch schon angerissen, was man als Patient oder Patientin im Vorfeld einer Hitzewelle vielleicht bedenken sollte, mit so ein bisschen Abstand davor und auch wenige Tage davor, denn die Hitze kommt ja mit meistens ein paar Tagen Vorlauf. Sie hatten beim letzten Mal beim letzten Podcast das schöne Wort einer Klimavisite geprägt, was bei mir hängen geblieben ist. Vielleicht können Sie noch mal erläutern, was Sie sich da unter dem Konzept vorstellen und was Sie älteren Menschen, es geht ja häufig um ältere Menschen, noch empfehlen können, so als einfache Maßnahmen, Körpergewicht, Temperatur messen, also Messung der Vitalparameter, bevor so eine Hitzewelle beginnt.
Ja, also es gibt da tatsächlich auch Neuigkeiten. Also das eine ist, dass man eben älteren Menschen raten sollte oder Menschen auch mit verschiedenen chronischen Erkrankungen, die auch jünger sind, dass man im Mai klassischerweise oder im April mit dem Hausarzt oder Facharzt durchsprechen sollte, welche der Medikamente hitzekritisch sind und den Medikamentenplan durchzusprechen, also was im Falle eben einer extremen thermischen Belastung eben dann adaptiert werden sollte, also pausiert oder auch reduziert werden sollte. Dazu gibt es vor 2 Wochen quasi aus Köln freigegeben eine neue Liste, die heißt, ist die Calor-Liste, also C-A-L-O-R. Das ist top aktuell, ist entsprechend auf dem höchsten wissenschaftlichen Niveau entwickelt worden und ist für Deutschland absolut gültig. Das kann sich jeder im Internet angucken. Das wäre das eine auf der fachlichen Ebene, wo man sich jetzt zum letzten Stand des Wissens eben die neuesten Informationen holen kann. Das zweite ist eben, also wenn der Hausarzt zum Beispiel nicht erreicht ist durch Urlaub, dann ist es auch gut, wenn man mal bei ChatGPT oder Gemini oder Claude nachguckt und zumindest mal guckt, sind die Medikamente, die ich einnehme, potenziell eben hitzekritisch. Das ist okay. Ich habe das getestet oder wir haben das getestet. Da kommt kein Müll raus. Also zumindest um den ersten Eindruck zu kriegen, wenn man jemanden nicht erreichen kann, ist das in Ordnung. Das zweite ist das, was Sie angesprochen haben, also dass jeder, ich sage mal zumindest ab 75 aufwärts, sollte eben, bevor die Hitze beginnt, einmal das Körpergewicht messen und dann eben am besten täglich, mindestens 2 täglich das Körpergewicht kontrollieren. Weil wenn man dehydriert und bei höheren Innen- oder Außentemperaturen kann das ja passieren, dass man eben 2 Liter Flüssigkeit verliert und das ist weder für die Kognition noch für die anderen Organfunktionen gut, wenn man dehydriert. Und es gibt keinen Blutwert, an dem wir sicher sagen können, dass jemand dehydriert ist. In der Klinik machen wir das mit Ultraschall, aber das kann man im ambulanten Bereich, kann das nicht funktionieren. Und der Rat, mehr zu trinken, also das muss man eben über das Gewicht kontrollieren und die Hautfalten und diese anderen Dinge, das funktioniert alles nicht. Das zweite ist die Temperaturkontrolle. Also man kriegt keinen Hitzeschlag, wenn man vorher nicht 39 Grad hatte. Also dieses Kippmoment, dass der Körper quasi halt die Temperatur nicht mehr abführen kann, durch körperliche Aktivität, durch andere Mechanismen, also zum Beispiel bestimmte Medikamente unterdrücken eben die Fähigkeit zu schwitzen, anticholinerges Potenzial bestimmter Medikamente. Dafür sollte man einmal am Tag die Temperatur messen und wenn man jetzt zum Beispiel da unter 38,5 ist, ist da nichts am Anbrennen. Halt, ja? Also die Hitzeschlagtoten haben in der Regel, wenn die in die Notaufnahme kommen, vorher 39 Grad und mehr. Und dann muss man sagen, selbst bei Intensivmedizin ist die Sterblichkeit dann 50% bei diesen zum Teil vorher kerngesunden Menschen. Also Temperatur, Körpergewicht und das Dritte, was man auch sagen sollte, ist eben Blutdruck messen, weil in vielen Fällen quasi ja die, sei es jetzt Blutdruckmedikamente oder Diuretika oder andere Dinge eingesetzt werden. Und da ist es bei vielen Medikamenten so, dass man oft in diesen extrem heißen Tagen zum Beispiel die Dosis dann um 25% oder 30%, manchmal auch um 50% reduziert, dass die Leute eben nicht hypoton werden. Also Klimavisite, Herz-, Blutdruckkontrollen, Gewicht und Temperatur, das wären so, wenn man das wenigstens mal machen würde. Und das taucht nirgendwo auf, das ist total irre, weder bei diesen Empfehlungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Hitzeknigge. Die Leute werden zum Teil auch für dumm verkauft. Also das sind die Dinge, die man auf jeden Fall machen sollte.
Ja. Über den Hitzeknigge bin ich auch gestolpert. Das fand ich eigentlich ganz putzig, das so zu nennen. Aber es steht tatsächlich nicht drin. Herr Professor Becker, vielen Dank. Das war ein kurzes Update zum Thema Hitze. Sicherlich absolut klinisch relevant jetzt in diesem Sommer 2026. Das Notfallregister.eu und die Calor-Liste verlinken wir euch in die Shownotes. Wie gesagt, vielen Dank nochmal für Ihr gutes Wissen. Und all da draußen sage ich vielen Dank fürs Zuhören.
Danke.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.